Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Mit Yoga und Ingwertee beginnen die Tage des dänischen Künstlers Jeppe Hein. Seit vielen Jahren lebt er in Berlin und ist heute mein Gast. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Den Ingwertee, den habe ich mitgebracht. Für Yoga sind Sie zuständig. Gibt es eine kleine Übung, die wir zusammen, vielleicht auch mit den Hörerinnen und Hörern machen können, bei der man irgendwas hört? Also geht das im Radio?
Ja, das geht ganz sicher im Radio. Ich würde vorschlagen, dass wir eine kleine Übung, die heißt Bisummen. Und das ist eine Übung, wo man sich aufrecht sitzen, man kann auch liegen. Und man atmet tief ein in seinen Bauch und wieder aus. Dann macht man langsam die Augen zu und dann atmen wieder ein. Und bei dem nächsten Ausatmen, dann sagt man mit geschlossenen Augen wie eine Bienensumme. Das heißt einatmen und dann ausatmen. Einatmen. Tief einatmen.
Nochmal.
Und wieder aus.
Und jetzt ist der Kopf ganz klar.
Jetzt ist der Kopf ganz klar.
Wir sind bereit für eine Stunde im Gespräch. Das Atmen hat einen zentralen Platz bekommen im Leben von Jeppe Hein, denn vor 10 Jahren endete sein Künstler-Jet-Set-Leben mit einem Burnout. Und seitdem haben er und seine Kunst sich verändert. Darum wird es gehen in dieser Stunde. Der Däne Jeppe Hein ist Mitte 40 und einer der erfolgreichsten Künstler seiner Generation. Kunst ist für ihn immer ein Werkzeug, könnte man sagen, zum Kommunizieren mit anderen. Angefangen hat das mit einer Stahlkugel, die, kaum hat man den Ausstellungsraum betreten, losrollt und die Wände zerstört. Sitzbänke bewegen sich, just wenn man sich ihnen nähert und sich raufsetzt. Wände fahren auf einen zu, wenn man auf die zugeht. Und ein Springbrunnen wird zum Wasserpavillon, in dem man sich bewegen kann, ohne dass man pitschnass wird. Jeppe Hein, ich habe den Eindruck, Sie spielen gern.
Ja, ich spiele sehr gern. Ich glaube, dass es ein sehr wichtiger Teil von meiner Arbeit ist. Der Spiel ist ihr Moment. Da kann man die Leute zum einen kleinen Lachen bringen. Aber man kann auch mit der Spielen ein bisschen seine eigene Komfortzone verlassen. Und klar, weil man sich traut, die Komfortzone manchmal zu verlassen, dann öffnet man auch sein Herz.
Komfortzone verlassen, deshalb, weil diese Spiele alle Irritationen auslösen?
Nee, ich würde nicht Irritationen sagen, ich würde lieber sagen, das ist mehr so Anregung von neue Erlebnis zwischen Menschen. Manchmal lacht man ein bisschen zu jemandem und fängt da an, in Kommunikation, vielleicht nochmal ein bisschen reden, vielleicht ein bisschen schnattern. Und ich glaube, in diese Begegnung öffnet man sein Herz. Und für mich ist es klar, die Kunst ist für mich die Kommunikation, Herz zu öffnen und die mehr Empathie in der Welt zu breiten.
Mhm. In diesen Arbeiten ist Bewegung wichtig, Interaktion, also das sind Spiegelkabinette, Wasserpavillons, Labyrinthe. Und das ist ja eine direkte körperliche Erfahrung. Warum ist das Ihnen wichtig, dass die Menschen ja körperlich agieren?
Für mich ist persönlich, weil man auf die Haut oder auf die Körper genau die Kunst oder das Leben spüren, ist für mich wichtig, dass man nicht so viel die Kopf benutzen. Das ist in der Kunstwelt und im Museum ist es klar ganz oft so, dass man traut sich nicht, in ein Museum reinzugehen überhaupt oder man traut sich nicht in der Nähe von der Kunstwerk. Und für mich probiere ich, diese Grenzen zu überschreiten oder zusammenzubrechen, dass man einfach ein Teil von der Kunstwerk, ein Teil von das Raum oder das Erlebnis zu sein. Und wenn man die Leute auf den Körper rangehen, dass die ein physisches Gefühl bekommen, ist es oft, dass ich viel mehr öffnen.
Wie entstehen solche Ideen für solche Arbeiten?
Ja, das ist ein langer Prozess. Ich habe seit, wenn ich 16 angefangen zu malen und da war ich erstmal am Malen und Prozessen mit einer Malerei nimmt andere. Man nimmt alle, was der Inspiration von Filmen, Bücher, Leben eigentlich in diese Kommunikationsebene raufzubringen zu jemand anderem. Jetzt ist es anders. Seit 10 Jahren habe ich mich umgedreht, würde ich sagen, und hat verstanden, dass meine Arbeit auch eine spirituelle, wie soll man sagen,
Dimension
haben. Mhm. Und ich glaube langsam nicht mehr, dass ich bin der Genie hinter der Kunstwerke. Ich glaube, ich bin mehr eine Medie oder eine Person, die Erlaubnis bekommt, diese Kunstwerke rauszuschicken.
Ich würde trotzdem noch mal zurückgehen wollen zu diesen frühen Arbeiten. Diese Arbeit mit der Stahlkugel, das war ja ein großer Erfolg für Sie, aber auch für Ihren Galeristen Johann König. An welchem Punkt waren Sie da in der Auseinandersetzung mit dem Kunstbetrieb? Also diese Kugel, die durch den Galerieraum rollte und ihn ja im Grunde zerstört hat.
Solange es wusste. Alle meine Kunstwerke hat sie bezogen zu der Minimalismus, das ist die minimale Kunst, und hat probiert, die Minimale ein bisschen so zusammenzubrechen. Ich habe die Minimale probiert, sozial zu machen, interaktiv. Eigentlich normalerweise, weil die Cubes standen in einem Würfel in der Galerie oder Museum und du durftest nicht anfassen, sitzen und so. Das war alles so
clean.
Ja, ein Objekt, ich würde sagen. Und die Besucher war das Subjekt. Und plötzlich habe ich probiert, mit der Kugel, wann die Leute reinkommen. Die Stahlkugel war so 70 cm groß. Und die Sensor hat die Signal gesagt, du Kugel, jetzt rollen wir los. Und das war dann programmiert. Das ist langsam durch die Raum, aber langsam auch die Wände zerstört. Und klar, sobald man den Raum verlässt oder die Galerie, würde die Kugel aufhören. So eigentlich war die Betrachter oder Besucher eigentlich dabei zum Helfen der White Cube, diese Kunstgeschichte eigentlich auch so langsam ein bisschen zu zerstören.
Sie haben nach dem Studium als Assistent bei dem Künstler Olafur Eliasson in Berlin gearbeitet, haben wie er auch viel mit Spiegeln experimentiert, mit Licht, mit Wasser. Was interessiert Sie an einem Material wie Spiegel? Da darf man nicht abergläubisch sein, wenn der kaputt geht.
Da glaube ich, können wir mehrere Radioprogramme machen. Aber Spiegel ist ja eine sehr eingeladene Medie. Spiegel ist ja ein, da reflektieren das Umgebung und dich in dieses Spiegel. Bist du das oder bin ich das, das ich sehe, oder bin ich jemand anderer, das man sehe? Ich habe mir einen Spiegel angeguckt eines Tages und habe gesehen, da bin ich gar nicht. Ich bin nicht gerade in der Spiegel, das ich anschaue. Und ich war so weit weg von meinem eigenen Leben und meinem eigenen Hier und Jetzt, dass ich wusste gar nicht, wem das da im Spiegel war. Und irgendwann sind diese Spiegel so langsam gebrochen. Da kamen Kunstwerke raus, wo die Spiegel hat auf den Kopf gedreht, dass es kaputt war, auf dem Boden lag, dass eine Decke hing. Und langsam bewegen sie diese Spiegel zu einer Reflexion von mehr Dimensionen, würde ich sagen.
Es gibt auch einen, so ein Spiegelkabinett, glaube ich, in den Gärten der Welt oder auf der IGA, ne? In Berlin.
Ja.
Sieht man immer viele Kinder.
Ja.
Wasser ist ein anderes Element. Wasserpavillons, damit waren Sie auf der Biennale in Venedig. Es gab und gibt sie in London, in Rom, in Linz, in Amsterdam, in München, in Nürnberg. Und ich glaube, da sind noch nicht alle Städte. Anscheinend liegt darin irgendwie was Universales, was allen Menschen Spaß macht, was motiviert und berührt. Was ist das?
Wasser ist so ein Medium, man hat Lust, das zu anfassen. Und hier habe ich die Wasserwände 3 bis 3,5 Meter hoch geschossen, würde ich sagen, dass so Winde entstehen. Und da gehen wir nahe an das Wasser. Und das trägt einfach, man Lust hat, reinzugehen und zu spüren.
Also ist so wie so ein Wasservorhang.
Wie so ein Wasservorhang.
Durch den kann ich durchgehen.
Genau. Weil man manchmal,
ohne nass zu werden?
Ja.
Das hört dann auf in dem
dann
Moment.
Dann hört auf, weil man manchmal, das kommt darauf an, wie das programmiert ist und was ich gerne will haben, unbewusst, dass die, wo die Leute bewegen sich zwischen die Räumlichkeiten. Aber man kommt rein, dann wird umarmt, würde ich sagen, von Wasser und plötzlich kommt jemand anderer rein in deinen privaten Raum. Und das ist sehr intim eigentlich, wenn man da alleine steht und plötzlich kommt jemand rein und du lachst zu dieser Person. Egal was für eine Kultur, egal was für eine schöne Hautfarbe Person haben, was für eine Haarfarbe. Man lacht einfach, weil es ist ein kleines Kind, jemand im Rollstuhl. Das ist einfach so schön, diese Begegnung mit den Leuten. Und das kann Wasser machen.
Ein Teil seiner Kindheit hat der Künstler Jeppe Hein auf einem Öko-Bauernhof in Dänemark verbracht. War Ihr Vater ein Aussteiger?
Ja, können wir sagen. Ja, wenn ich 5 war, meine Eltern hat sich getrennt. Und ich bin mit meinem Vater auf dem Bauernhof, auf dem Land, mit einer Lada, nein danke zur Atomkraft, runtergefahren. Und alle Leute, alle Landwirtschaft und Bauer hat gedacht, jetzt kommt irgendwie was ganz Gefährliches. Und wir haben angefangen, oder mein Vater hat angefangen, einen Biobauernhof aufzubauen. Er ist Schullehrer und hat mit Kindern gearbeitet am meisten, aber das war so eine mehr als eine große Hobby, würde ich sagen.
Vom Lehrer zum Bauern. Wie war das für Sie, dort zu leben?
Erstmal war es fantastisch. Klar, ich liebe Tieren und war einen großen Teil dabei, die ganze Zeit zu helfen.
Kühe?
Kühe, Gänse, Ente, Esel, Pferde, Hühner. Also alles Mögliche, was es gibt. Auch ein bisschen komische Sachen und Pfauen. Und nicht Frauen, aber Faun. und ganz viele unterschiedliche Tiere, das einfach Spaß gemacht hat. Und nicht immer zum Essen nur, auch nur oft zum Sehen. Und meine Eltern haben sofort, klar, biodynamisch angefangen zu bauen, also Gemüse und so. Und das war einfach fantastisch zu sehen, dass es überhaupt funktioniert. Das wusste man gar nicht damals. Mhm. Und das hat mir viel beigebracht, dass sie auch selber Interesse hat und hat jetzt auch Essen, klar, seit lange so viel wie möglich Bio und isst fast kein Fleisch und so. Und hatte mein Studio auch einen Koch oder mehrere Köchen zu.
In Ihrem Atelier in Berlin. Mhm. Nochmal zurück, Sie waren 5, als die Eltern sich getrennt haben. Wie war das ohne Mutter? Haben Sie die nicht vermisst?
Das habe ich ganz sicher. So, ich habe ein trauriges Erlebnis da und arbeite immer noch dran auf unterschiedlichen Ebenen. Meine Mutter war gerade zu meinem Geburtstag diese Woche da. Und wir haben sehr, sehr intensive Zeit zusammen. Seit den letzten 10 Jahren, wo ich die Burnout hatte, haben wir uns sehr, sehr viel begegnet, fast jeden Tag telefoniert. Wir haben alle unsere Wunde in unserer Kindheit, glaube ich. Aber das ist klar, bei der Mutter zu verlieren, ist eine große Tasche mitzuhaben in deinem Gepäck, auch in Beziehungen und so. Jetzt war ich ja seit 20 Jahren zusammen mit meiner Frau, aber das hat ja auch seine Herausforderung, besonders weil man so eine Geschichte mit sich trägt.
Sie sind dann irgendwann zu der Mutter zurückgegangen, als Sie beschlossen haben, eine Ausbildung als Schreiner zu machen. Also genau. Da gab es dann schon eine Wiederbegegnung. Da waren Sie 16?
Ja, also das war so eine lange, schwierige Zeit. Meine Mutter hat, glaube ich, in der Zeit schwierig gehabt, auch ein bisschen sich mit unterschiedlichen Mitteln sich probiert, die Gefühle wegzudrücken. Und irgendwann war das so weit, dass...
Drogen oder was?
Ja,
yeah,
Drogen und Alkohol. Wenn ich 16 war, würde ich gerne Schreiner lernen. Das können ja auch bei meinem Vater lernen. Aber ich habe gedacht, jetzt ziehe ich um und probiere sie ein bisschen zu retten, was es klar unmöglich ist. Das soll ich auch nicht als Kind machen oder als Junge. Aber damals würde ich auch gerne Fußballspieler werden und hat sehr viel Fußball gespielt. Und in Silkeborg, wo sie wohnte, war eine sehr guten Team. Die haben auch so eine Fußball-Universität jetzt, das hatte die damals nicht. Ich war nicht so gut, dass ich so richtig da rankommen können, aber ich war auf dem Weg. Dann war mein Stiefvater, mein neuer Stiefvater, gleiche Zeit, er war Künstler und ich habe auf seinem Atelier manchmal übernachtet. Und er hat gesagt, Jeppe, du kannst gern malen, wann du willst. Und ich habe so von meinen Kindern gelernt, die Stinkefinger zu zeigen, heißt das hier in Deutschland. Und nee, ich will Fußball spielen. Ne? Und irgendwann, einen Abend, komme ich unglücklich zu Hause und hat ein Aquarell probiert zu malen, sehr groß. Das sieht ein bisschen aus wie meine Stiefvaters, nicht so gut. Aber da habe ich ein unglaubliches Erlebnis bekommen. Ich habe, glaube ich, erst mal in meinem Leben einen Ausdruck ohne Wörter gemacht, produziert. Das einfach produziert, das einfach diese Malerei. Und ich war so glücklich, wie selten in meinem Leben, glaube ich. Ich bin rumgesprungen und bin wieder in der Stadt gefahren und halt gefeiert weiter. Also das war einfach ein Erlebnis. Wenn du mir jetzt fragen, würde ich sagen, das war mehr ein spirituelles Erlebnis und Begegnung von mich selbst eigentlich. Aber damals war ein sehr großes Erlebnis.
Sie haben dann auch noch Kunst studiert, nicht an irgendeiner Kunsthochschule, sondern an der Königlich-Dänischen Kunstakademie. Ist nicht leicht, dort angenommen zu werden. Im zweiten Versuch hat es geklappt. Mhm. Was ist das Besondere an dieser Hochschule?
Also die Hochschule ist ganz klein und ist sehr, sehr gute Lehrer dabei. Das ist auch finanziell war sehr interessant. Die haben immer gute Unterstützung für die Studenten auch gehabt, in Dänemark sowieso. Die Art zu unterrichten, diese Freiheit, die Schüler oder wir hatten damals, war eine große Gabe, finde ich, zu den Studenten. Da war nicht Examen jeden Jahr, da war einfach eine Freiheit. Aber klar, eine Selbstverantwortung war sehr hoch, weil man was erreichen will, muss man einfach was tun.
Für, ich glaube, 2 Auslandssemester waren Sie dann auch an der Frankfurter Städelschule, haben bei Kaspar König studiert, der war auch schon hier bei uns in der Sendung übrigens, und hat gesagt, eine Skulptur ist das, was im Wege steht. Teilen Sie diese Auffassung?
Das finde ich sehr schön eigentlich, das ist ja typisch Kaspar. Ich kenne ihn sehr gut, weil ich auch sehr involviert mit Johann seit...
Sein Sohn, der Galerist.
Johann König, wo wir begegnet hat, wann er 17 war, vor dem Frankfurter Kunstverein. Aber Kaspar war ja für mich auch ein Guru und hat ja Skulpturenpark in Münster gemacht. Und für mich war das klar eine große Ehre, wenn er auf die erste Rundgangsausstellung durch die Kantine geschrien hat, dass sie eine sehr schöne Arbeit gemacht hat. Und das fand ich sehr peinlich, aber auch sehr, ich war sehr stolz danach. Klar. Und das ist typisch Kaspar, glaube ich.
Johann König ist ja eben Galerist geworden, hat in Berlin die Kreuzberger Kirche St. Agnes zu einem wirklich interessanten Kunstraum umbauen lassen. Haben Ihnen die Königs, ich sage jetzt nicht die Könige, haben die Ihnen den Weg in den Kunstmarkt geöffnet?
Also ich würde sagen, Johann hat ganz sicher, Kaspar ihn ja auch, aber klar am meisten der Kunstmarkt würde ich sagen, Johann, sehr groß geholfen, weil er klar, er meine Hauptgalerist ist. Wir haben uns zusammen aufgebaut. Er hat mir unglaublich geholfen vom Anfang an. Als Künstler hat man nicht so viel Ahnung über, wie die Kunstbranche funktioniert. Und Johann war auch einfach vom Scratch Null in der Kunstbranche und hatte auf Gerhard Richter und Unke Wara und was die alle heißt, auf dem Schoß gesessen. Das heißt, dass das war einfach im Blut von Johann.
Bei wem hat er auf dem Schoß gesessen?
Unke Wara oder Gerhard Richter. Ja. Und ich glaube, Gerhard Richter war der Trauzeuge von Caspar und Peter und so. Also das war sehr eng alles mit der Kunstwelt. Und das hat er klar benutzt, diese Erfahrung hat er benutzt, diese Galerie aufzubauen. Er hat ein unglaublich interessantes Verhältnis zu Kunst.
Ja, der war auch schon bei uns. Genau. Muss ich jetzt noch mal sagen. Ja, das können wir. Welche Mechanismen haben das dann aber beschleunigt, dass Sie sehr schnell in vielen Teilen der Welt als Künstler gefragt waren? Das hat sich ja irgendwie extrem schnell hochgeschraubt.
Ja, also ich glaube, klar, die Kunstwerke ist wie ein Ring in Wasser. Und ich glaube, meine Kunst hat genau das Zeit getroffen. Sie haben mir vorher gefragt wegen Olafur, was die alle Assistent war. Olafur hat damals vor 20 Jahren ungefähr, wie sagt man, getroffen, dass die Naturwissenschaft nicht richtig war in der Kunstwelt damals. Und das hat er aufgebaut. Und ich glaube, diese Interaktivität, aber diese empathische Kunst oder diese Kommunikation, das ich mache mit meiner Kunst, ist ja auch ein Zeit gerade. Wir brauchen einfach unser Herz zu öffnen. Und ich glaube, das hat Leute gespürt.
Eine rasante Kunstkarriere bis zu dem Tag, an dem Jeppe Hein dann eine Panikattacke hatte. Burnout ist nicht nur eine Managerkrankheit. Auch der Künstler Jeppe Hein hat das Ausgebranntsein erfahren vor 10 Jahren. Was war das, ein plötzlicher Anfall oder ein schleichender Prozess?
Das war wahrscheinlich ein schleichender Prozess, das ich nicht wahrgenommen hat. Also ich bin ja sehr viel in der Welt rumgereist und hat gedacht, dass ich immer wieder daneben meine Kunstwerke stehen, dass die nicht allein stehen könnten. Und das war, glaube ich, auch der Erfolg, dass man sehr viel rumreist, war sehr viel präsent in der Kunstwelt. Und irgendwie kam ich gar nicht hinterher. Meine Gedanken, mein Körper war einfach so müde, seit Jahren lang probieren, da rumzureisen. Und am Ende war das eine Reise weg für mich selbst. Das war eine Reise, wo ich mich Anerkennung, Liebe gesucht hat, außerhalb mich selbst. Und irgendwann hat mein Körper mir gezeigt, einen Tag, wo ich vor Weihnachten, da habe ich ein paar Jahre in Dänemark gewohnt, zurückgeflogen und hat plötzlich gespürt, dass sie nicht meine Arme spüren können. Und war plötzlich ganz komisch und ich habe mir angefasst, was ist hier los? Und ich habe plötzlich mein Atmen verloren.
Beim Abflug.
Und das war einfach so, dass die Körper spürt, ah, jetzt geht der Jeppe zu Hause und kann sich entspannen vor Weihnachten. Jetzt können wir endlich erzählen, wie es uns geht. Und dann kam alles raus. Und dann habe ich diese Panikattacke, wo ich gedacht habe, dass ich fast sterbe da oben, gelandet wieder irgendwann nach 40 oder 50 Minuten und hat probiert mit der Nachbarn, ich habe auch die Stewardesse angerufen und gesagt, hier ist egal was los, was irgendwas passiert, dann bin ich immer noch hier behind. Und ich habe mit der finnische Businessmann neben mir zu reden. Am Anfang würde er gar nicht mit mir angucken und dann hat er gemerkt, dass es mir nicht gut geht einfach. Yeah. Und dann hat er angefangen, über seinen Alltag zu reden, über Regentier und Finnland und Eisbaden und ich weiß nicht, was er alles gesagt hat. Das hat mir geholfen, andere Gedanken zu bekommen. Und dann habe ich gelandet und hat sofort meine Mutter angerufen. Ich habe total Angst, ich wusste gar nicht, was war gerade los mit mir.
Und dann gab es die Diagnose Burnout.
Das ist ja 10 Jahre her, das war eigentlich nicht richtig, was man wusste, was Burnout war. Da war mir so ein Nervenzusammenbruch, sowas heißt es, glaube ich, damals.
Ja.
Ich habe den 24. Dezember 2009 bin ich zu unserer Nachbarn gegangen in Dänemark und sie war eine buddhistische Mönch, aber auch seit 20 Jahren eine Frau, die Bücher schreibt über Stress in der Gesellschaft.
Ein Mönch oder eine Nonne?
Nein, eine Nonne.
Eine Nonne.
Und wir haben ein Gespräch gemacht und sie haben mir eine ganz kleine Geschichte erzählt über ihr Erlebnis in meinem Springbrunnen, also einer meiner Fontänen. Dass sie an innen da, ist es dann alleine, umzäunt von Wasser. Und da hat sie einen Moment von Klarheit und Öffnung, das sie noch nie in sein Leben bekommen hat. Das habe ich damals nicht richtig angenommen. Ich wusste gar nicht, was sie gesagt hat. Und dann hat sie gesagt, Jeppe, du musst unbedingt deinen Stecker rausziehen, komplett von alles, was du tun, weil du bist sehr krank. Und das war genau, was ich bräuchte zu hören. Aber ich habe das erstmal
Das konnten
Mutter,
Sie
Frau,
annehmen.
Da habe ich das angenommen, also so langsam, ja.
Der Philosophin Janning hat über Sie ein Buch geschrieben mit dem Titel The Happiness of Burnout. Was bitte ist die Freude am Burnout?
Das ist nichts schwierig zu erklären, aber das ist, wenn man da drin sitzt, ist es schwierig zu sehen. Wann man in diese Situation gekommen ist, ist, weil ich würde sagen Mann, ganz auf die falsche Spur fährt und, oder vielleicht viel zu viele Spuren fahren. Und die Körper zeigt uns oder mir eigentlich, das muss anders gehen. Und das ist oft so, während die Prozess ist ja nicht schön, weil das entstehen ganz viel Angst und andere Sachen auch in dem Zusammenhang. Aber irgendwann kommt man zum Punkt, wo man merkt, ah ja, das ist ja wirklich schön, dass sich mein Leben geändert hat. Und das war auch so. Ich habe Anfang lange Spaziergänge, also am Anfang konnte ich gar nicht arbeiten, da musste ich zwei Jahre aufhören. Aber lange Spaziergänge, habe angefangen zu Yoga zu machen, meditieren, Bodyscans und alles, was eigentlich zu tun mit Körper, hier und jetzt zu sein. Ich habe sogar ein Tattoo auf meiner eine Seite auf meinem, das steht, I'm right here, right now. Also ich bin hier und jetzt. So manchmal, wenn ich vergesse, dann gucke ich das kurz mal an und spüre es. Weil das ist manchmal eine der wichtigsten.
Große Teile der Arbeiten, Sie haben eben gesagt, Sie konnten gar nicht arbeiten, haben dann MitarbeiterInnen Ihres Studios ohne Sie weitergemacht. Wie war das möglich?
Ja, das war auch ein Traum. Ich habe seit Jahren ein Studio aufgebaut und hat ein fantastisches Team. Das ist jetzt größer geworden. Aber
wie viele Leute sind das heute?
Heute sind es so 28, mhm. zwischen 25 und 28 mhm. Leute. Und damals waren es vielleicht 10. Und da waren zwei wichtige Leute, da war Stefan und Wiebke. Und die haben einfach zusammen mit Johann das weitergeleitet. Das ist ja so, meine Ausstellung war ja geplant, seit eineinhalb Jahren weiter. Jetzt ist ja auch mehrere Jahre geplant. Und die haben einfach weitergefahren. Ich bin da nicht präsent. Und das war für mich ein ganz schwieriger Teil, zu sagen, ich habe eine große Öffnung in Rijksmuseum in Amsterdam, ein großes Springbrunnen im Garten permanent. Und einen Tag vor der Öffnung muss ich anrufen, zum Direktor sagen, tut mir leid, das geht mir einfach nicht gut, ich kann nicht kommen. Und nächsten Tag zu der Öffnung, da kriege ich so eine große Strauß Blumen und sagen, herzlichen Glückwunsch mit der Öffnung.
Toll. Mhm.
Und das war ein sehr schönes Erlebnis, dass klar der Kunst alleine stehen kann, ohne mich.
Diese Erfahrung des Burnout hat ja nicht nur Sie verändert, es hat auch Ihre Kunst verändert. Plötzlich tauchen spirituelle Aspekte in den Arbeiten auf. Ich denke da an diese mobilen Objekte mit Chakren zum Beispiel. Da gab es einige sehr kritische Stimmen, die gewarnt haben. Vorsicht, Kitsch. Der Spiegel, der hat geschrieben, vorher die Schocker, nachher die Chakren. Manche finden diese neuen Arbeiten zu harmlos, vermissen die Wucht dieser Stahlkugel von früher. Wie ist das für Sie, so jetzt so zwiespältig wahrgenommen zu werden?
Das glaube ich, nehme ich gar nicht so persönlich und so ernst. Das ist ja mein Prozess im Leben und ich glaube, ich mache ja nicht Kunst für jeden. Also ich mache Kunst für, dass sie kommuniziert, aber ich mache ja nicht Kunst, dass die Leute das mögen. Und ich glaube, ich mag die Kunst, dass sie dem inspirieren und nicht belehren auf irgendwie auf eine Art. Ich lese auch nicht sowas übrigens. Ich lese fast keine Kritiken oder positive oder negative Kritiken. Aber grundsätzlich ist es so, meine Kunst ändert sich mit mir. Und ich muss ja das machen, was mir gefallen und das von innen und von der Herz kommt. Und damals war der wild und explosive und jetzt ist es, glaube ich, viel mehr vom Herzen. Und das gefällt mir viel mehr. Es ist viel mehr wahr und ich muss nicht provozieren, jemanden zu erreichen. Das kann man auch mit einem Lachen machen.
Heilung hat Jeppe Hein auch durch bewusstes Atmen erreicht und nun entsteht daraus sogar ein großes Kunstprojekt beim UN-Gipfel in New York im September. Das interessiert mich unbedingt auch noch in dieser Stunde hier im Deutschlandfunk Kultur. Breathe with me, atme mit mir, das ist das aktuelle Kunstprojekt von Jeppe Hein. Damit wird er im September zum UN-Gipfel nach New York reisen. Und neben Workshops und einem Film gibt es auch einen passenden Song von dem Dänen Jonas Hansen. Come on and breathe. Breathe with me, Jeppe Hein. Dem eigenen Atemrhythmus angepasst, haben Sie angefangen, vertikale Striche an die Wand zu malen. Breathing Watercolors. Und das geht so, das können wir vielleicht vormachen. Sie haben schon gerade hier den Aquarellblock ausgepackt.
Ja.
Und einen Becher mit blauer Farbe. Zwei ja. Pinsel liegen auch auf dem Tisch. Und wir filmen das dabei und können das dann danach gleich
genau,
vielleicht auf unsere Homepage stellen.
Ja, super.
Also das geht so. Einatmen.
Mal atmen ein und während ausatmen.
Mit dem Ausatmen zieht er einen blauen Strich. Einatmen und den Strich nach unten führen. Bahn für Bahn, Linie für Linie, Atemzug für Atemzug. Warum machen Sie das?
Ich habe angefangen dazu, wo ich mich ausgebrannt war, der Burnout. Da saß ich auf meinem kleinen Zimmer oben. Ich habe so viel Schmerz und Angst, dass ich nicht eine Minute mit meinen Kindern umgehen, wegen der Verantwortung. Und ich saß da einfach oben und hat langsam angefangen zu malen. Meine Mutter hat gesagt, mal doch wieder. Und da habe ich angefangen, erstmal rote Socken zu malen, weil ich wusste, ich brauche Erde. Erde ist rot, darum habe ich ein Jahr rote Socken angezogen. Aber das war vorher, habe ich angefangen. Und dann plötzlich habe ich gemerkt, das tut gut, wenn ich diese Striche mache. Und ich habe angefangen, diese Striche in unterschiedliche Farben, aber solange, dass ich meine Atmen, habe ich kontrolliert mein Gehirn eigentlich oder mein Mind und auch meinen Körper. Das heißt, solange, dass ich diese Atmenübung mache, habe ich keine Angst bekommen. Und ich habe einen totalen Ruhezustand in meinem Körper gespürt.
Und jetzt ist das aber Ihre Kunst. Was ist der Reiz an den Bildern, die dadurch entstehen?
Ja, der Reiz ist ja, dass man die Sachen weitergibt zu den Leuten. Also das hat angefangen im Wolfsburg Kunstmuseum, wo ich groß gemalt habe auf die Wände und hat diese großen Aquarelle-Striche gemacht, zu zeigen, was es bedeutet für mich. Und irgendwann habe ich die Pinsel weitergegeben zu den Leuten. Und die haben probiert, die Besucher, hat die Wände in Museen bemalt, in Thun-Museum oder in Dänemark. Und dieses Erlebnis, das die gemacht hat, zwei Striche vielleicht wahrnehmen ihr Atmen und hat mir angeguckt und gesagt, so habe ich noch nie meine Atmen gespürt. Und das hat mir so inspiriert zu sagen, wie kann man das weitermachen? Dann hat vor 2 Jahren jemand mir gefragt, das heißt eine Organisation, da heißt Art for the Global Goals, globale Ziele, hat mir gefragt, hast du Lust, ein Projekt zu machen?
Beim UN-Gipfel,
genau.
Dem Nachhaltigkeitsgipfel in New York.
In New York.
Ende September.
Ja. Und da sind wir gerade dran. Die 2, 3 große Container ist schön gesippt. Das ist so, das fängt erst in UN an. Wir bauen eine Welle auf. Eine Welle ist ein bisschen wie ein Einatmen und Ausatmen.
Im Foyer des UN-Headquarters.
Im Foyer, in der Foyer, ja. Und das ist klar für mich wahnsinnig aufregend.
Und dann malen da die Politiker.
Also wir haben Kontakt zu manchen Politikern, die sagen, ja, wir kommen mal. Da werden auch die US Youth, also die junge UN-Leute, würde auch da rein passieren mit unterschiedlichen, sehr politischen Leuten. Auch die Mädchen da gerade mit Schiff nach New York fahren. Ich kann sie nicht versprechen, wann so wichtige Leute wie Greta Thunberg würde mit mir atmen. Aber ich hoffe das, weil ich stehe da, wann sie reinkommen. Mhm. Zusammen mit dem Generalsekretär Antonio Guterres. Würde wahrscheinlich auch malen mit mir. So, wir sind da 3, 4 Tage während des Klimasummit. Und einen Tag später haben wir seit 10 Jahren die größte Installation in Central Park, wo wir 6 Riesenwellen im Park aufstellen und wo ich mit Metropolitan Museum of Modern Art arbeiten, dass alle Leute sollen kommen, ihr Statement über Atmen zu zeigen. Was ist für eine Luft, was ist für ein Atmen, das wir haben? Wir atmen hier, wir atmen die in Afrika, wir atmen die irgendwo in der Welt. Und was für eine Luft atmen wir? Wir atmen eigentlich das gleiche Luft. Mhm. Und das heißt, wir sind alle zusammen. Wir sind eigentlich verbunden miteinander. Und ich glaube, das muss man richtig wahrnehmen.
In der Agenda 2030 haben die Vereinten Nationen diese Global Goals verabschiedet, diese 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung. Wie wollen Sie jetzt die Kunst und die Agenda 2030 langfristig zusammenbringen?
Mit Kunst kann man ja ganz viele Sachen kommunizieren. Und ich glaube, dass die 17 Ziele von den Politikern oder vom UN ist manchmal sehr schwierig zu begreifen, was kann ich in meinem Alltag machen? Wie kann ich meinen Alltag ändern? Und mit Kunst kann man manchmal diese Werkzeuge benutzen, für anders zu kommunizieren zu Leuten. Und das probiere ich. Ich probiere, die Leute zu wahrzunehmen, ihr Atmen. Ich glaube, ich habe eine T-Shirt gemacht, das heißt, you can only change yourself. Und das ist wahr, wir können uns nur selbst ändern. Und ich glaube, wenn ich zum Beispiel inspirieren kann, die Leute ihr Atmen wahrzunehmen, dann wird die ausspüren, was ist für ein Atmen gerade? Mhm. Ist es oben, ist es unten, schmeckt es von was? Kann ich überhaupt atmen, politisch oder von Klima her? Und das ist, finde ich, sehr interessant.
Ist sehr schön, dass Sie von Ihren T-Shirts, die Sie produzieren aus Bio-Baumwolle, jetzt auch eins anhaben und ich die ganze Zeit darauf gucken kann. Steht nämlich drauf, a smile for you. Dankeschön.
Ja, bitteschön.
Jeppe Hein, Sie haben ja auch mal einen Kunstzirkus veranstaltet. Da standen dann Objekte anderer Künstler statt Löwen im Raubtierkäfig, drumherum Performance und auch Klamauk. Was verbindet Sie mit dem Zirkus?
Der Zirkus ist so ein Teil von Gemeinschaft, finde ich. Das ist eine große Inspirationsquelle, ist das für mich, mit anderen Leuten zu arbeiten. Ich habe auch ein Restaurant und Bar gemacht. Ich habe mehrere Ausstellungen kuratiert. So, ich probiere sehr vielfältig wie möglich, meinen Ausdruck zusammenzubinden, wie wir sagen. Und Zirkus ist ja klar eine Inspiration für das Welt. Das ändert sich immer wieder und da kommen neue Sachen rein. Und das war eine ganz lange Tradition. Und das hat mich vom Alexander Calder in 1924 hat er ein kleines Zirkus gebaut mit so kleinen Metallsacken. Und das hat mich sehr inspiriert. Und da habe ich in seinem Atelier in Frankreich gewohnt. Und da hat mir sehr viel Inspiration. Und da habe ich die erste Zirkus gemacht, auf einer anderen Ebene mit 40 Leuten Philosophen, Künstler, Architekten, Musiker. Und alle hat irgendwie was dabei gebracht.
Und eine Attraktion üben Sie, glaube ich, auch aus, nämlich das Balancieren auf dem Seil in der modernen Variante Slackline.
Ja, das ist eine tolle Begegnung, würde ich sagen, mit mir selbst. Man muss sich balancieren im Leben. Und hier mit der Slackline ist einfach, man hält die Balance, man geht und es gibt keine anderen Gedanken, dann genau die Punkt, wo man hinläuft.
Wo machen Sie das? Also dieses Seil, das man zwischen zwei Bäumen spannt.
Ja, man kann das überall machen. Ich habe das früher in meinen Urlaub mitgenommen, dieses Seil, und aufgespannt. Weil ich habe zwei Studios. Ich habe ein großes hier in Kreuzberg. Und da habe ich meinen eigenen Rückzugsort im Wald, draußen in Sieldorf, beim Krummelanke.
Ein kleines Waldatelier.
Ein kleines Waldatelier. Und da verstecke ich mich und da habe ich meine Slackline aufgebaut zwischen zwei Bäumen.
Toll, Jeppe Hein. Herzlichen Dank für Ihren Besuch heute hier bei uns.
Ich bin auch sehr froh. Danke, vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.